Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Baxman Stammtisch Powered by O2. Heute geht es um Fans und darum, wie es eigentlich um Fankultur rund um einen Künstler bestellt ist. Dazu sprechen wir mit Fettoni und Yassin. Beide sind schon seit vielen, vielen Jahren dabei und haben es geschafft, sich eine sehr aktive und auch treue Fanbase aufzubauen. Wie sie das geschafft haben und was das für sie und ihr Musikmachen, aber auch über ihre Art von Promo bedeutet, darüber sprechen wir heute im Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtischparolen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Yannick, das ist Pfingsten, was machst du gerade?
Ach Nico, was mache ich an so einem Pfingstwochenende? Ich genieße die Ruhe vor dir.
Ja, sehr gut. Oh Gott, selbst da kann ich jetzt nicht drauf einsteigen. Irgendwas Doofes wollte ich dazu erzählen. Ist egal. Ich fange deshalb damit an, weil es ist ein langes Pfingstwochenende. Ihr hört trotzdem eine neue Folge, wie sie sich gehört. Wir produzieren ein paar Tage früher, weil ich auch in der Woche, in der das ihr hört, auf Reisen bin. Aber wir wollten euch natürlich auch diese Woche eine schöne Folge liefern. Denn wir wissen da draußen, und das habe ich zum Beispiel auch gelernt, ich komme gerade aus Minden, habe mit Shogun gesprochen, Interview kommt. Der ist ein großer Fan vom Format und ich sollte übrigens auch ganz liebe Grüße ausrichten. Und er ist
danke,
immer
danke.
Sehr glücklich mit der Gäste- und Themenauswahl. Also wir haben da draußen schon den einen oder anderen Fan. Wir haben so mit Casper ja auch jemanden, der ein großer Fan dieses Formates ist. Das freut mich immer wieder, das zu hören.
Ja.
Wir geben uns da größte Mühe.
Schön, schön, wenn man nicht alles falsch macht, wenn wenigstens ein bisschen was klappt hier im Laden. Ne?
Ab und zu was richtig gemacht wird. So wie heute auch, denn heute hast du auch Leute eingeladen, von denen wir Fan sind. Vielleicht sind sie auch von uns Fan. Das finden wir heute vielleicht alles raus. Mal gucken.
Mal gucken, ja. Genau, wieder zwei wunderbare Gäste hier am Start, die beide schon lange ihr Unwesen im Deutschrap treiben.
Oh ja.
Sich auch kennen. Ich habe das Gefühl, das wird eine gute Folge. Es sind eigentlich alle Voraussetzungen gegeben. Gast Nummer 1, Yassin. Herzlich willkommen bei uns. Du bist ja nicht zum ersten Mal am Start. Aber immer wieder schön, dass du da bist. Moin.
Hallo.
Und Gast Nummer 2, der liebe Fettoni. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf. Also seit ich hier Backspin-mäßig wieder am Start bin, warst du auf jeden Fall nicht im Stammtisch. Ich weiß nicht, ob du vor meiner Zeit schon mal da warst. So oder so, auch sehr schön, dass du hier bist. Ich freue mich auf die Runde.
Hallo. Und ich weiß es ehrlich gesagt selbst auch nicht mehr.
Ja, ich weiß
war es. War ich schon mal bei euch? Ich bin gerade ein bisschen.
Ja, du warst auf jeden Fall mit Audio echt? Schon mal da. Da haben wir über so Vinylpressungen und sowas gesprochen.
Ja, stimmt.
Irgendwann im Herbst letzten Jahres, glaube ich.
Da gleich die erste Frage, die ich hätte. Hat sich der Druck auf dem Vinylmarkt verbessert? Also kriegt man jetzt vielleicht mal wieder zu humaneren Zeiten Slots zum Pressen von Vinyl? Gibt es da ein Update?
Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen entspannter mittlerweile.
Okay.
Also es ist immer noch nicht geil, aber es ist okay.
Kein doppelter Mittelfinger mehr, obwohl es immer noch Adele nachwellen wahrscheinlich, ne?
Nee, also Adele würde ich auch niemals den Mittelfinger zeigen.
Nee, stimmt. Aber es war noch da, egal. Ich schweife zu weit aus. Es gibt zwei Themen, über die wir heute theoretisch sprechen könnten, denn beide haben ein Album rausgebracht. Und zu meinem Erschrecken festgestellt, beide am gleichen Tag. Deswegen gibt es zwei Sachen, über die wir heute sprechen können. Das eine ist Release-Promo-Beef an einem gleichen Release-Tag, um ein Battle daraus zu machen. Das ist Tor 1, was ich euch zur Verfügung stelle. Ihr könnt überlegen, ob ihr das nehmen wollt. Thema 2 schlägt Yannick jetzt vor.
Thema 2 wäre Fankultur im Deutschrap. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich die Fankultur, nicht nur ich, auch die ganze Redaktion, wir haben so ein bisschen den Eindruck, dass sich die Fankultur im Deutschrap über die letzten Jahre sehr, sehr verändert hat. Das hat natürlich auch mit der Art und Weise zu tun, wie seit ein paar Jahren Musik gemacht wird, Musik released wird. Alles ist irgendwie schnelllebiger geworden. Das Single-Business braucht man jetzt alles nicht nochmal neu aufrollen. Ihr beide aber eine sehr, sehr treue Fanbase habt. Und darüber wollen wir einfach mal ein bisschen sprechen. Wie ist es mit so einer Fanbase? Wie baut man sich das auf? Wie ist der Umgang? Und wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Themen. Also wie steht es um die Fankultur im Deutschrap? Wäre mein Angebot für die Frage der Woche.
Ihr habt jetzt die Möglichkeit, könnt ihr eine Frage aussuchen und auf die antworten.
Ich habe das Gefühl, wir müssen eh über beide Themen reden, oder?
Ja, nein, müsst ihr nicht. Ich denke, wir nehmen die Fankultur.
Ich finde beides tatsächlich interessant. Ich kann auf jeden Fall eine Anekdote direkt erzählen zu deinem Thema. da wir uns ja wirklich kennen und irgendwann, also wir haben vor Monaten drüber gesprochen, dass wir beide eine Platte rausbringen und dann haben wir irgendwo, ich weiß nicht mehr, was der Kontext war, wahrscheinlich haben wir angetrunken, gesagt, dass wir uns unbedingt absprechen müssen und dann haben wir es vergessen und dann haben wir irgendwann gecheckt, dass wir am selben Tag releasen. Also, ja.
Ja, das war super schlauer Move auf jeden Fall.
Das war auf jeden Fall super Fail und ja. Promo-Beef ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Sache, die funktioniert, aber ich glaube, mich würde es gerade zu sehr stressen, weil einer ja dann verliert.
Ja,
also ja. Ich will weder verlieren, noch dass du verlierst.
Ja, eben. Deswegen, ich glaube, dazu kennen wir uns zu lang.
Ja.
Dann lass uns über das Schönere reden und das ist Fankultur selber. Und das hat Yannick ja schon ganz gut eingeleitet. Und ich glaube auch, dass es ein ganz entscheidendes Element ist, wenn man bewusst die Musik macht, die ihr beide macht. Deswegen gebt uns mal vielleicht getrennt voneinander mal so einen kleinen Eindruck. Was habt ihr das Gefühl? Wie steht es im Moment um die Fans allgemein in dieser Hip-Hop-Szene? Also habt ihr das Gefühl, es gibt diese Fanbasen, sind die stärker geworden, schwächer, größer, kleiner? Was ist euer Gefühl?
Ich hab nicht so, also mir ist es relativ egal, was die Fans von anderen machen, muss ich sagen.
Ja, also, dann red von deinem.
Ich hab da nicht so den Überblick, also ich krieg's nur bei befreundeten KünstlerInnen irgendwie mit.
Ja, das meine ich ja damit, deswegen sitze ich
bei mir
hier.
Wenn ich da auf ein Konzert gehe oder so, aber da gibt's dann auch viele Schnittmengen oft und so. Ich weiß nicht, ob es so was wie Deutschrap-Fans gibt, die so, also wie früher so Hip-Hop-Heads, die dann einfach so alles ballern irgendwie. Oder ob das einfach irgendwie, weil es halt die Mainstream-Kultur ist, bei Jugendlichen einfach normal ist, dass man Rap hört und da jetzt auch nicht so der Mega-Fan von sein muss, so wie man früher so Radio gehört hat einfach. Aber unsere Fans sind und bleiben stabil und es werden zum Glück auch immer mehr, also kann ich jetzt bei uns sagen. Es wächst immer noch langsam, aber stetig und es kommen auch Jüngere nach, was irgendwie ganz cool ist. Davor hatten wir natürlich am ehesten Schiss, dass einfach wir genauso alt werden oder dass unsere Fans genauso mit uns altern. Aber das ist zum Glück nicht der Fall. Ja, so sieht es bei uns, also Audio und mir auf jeden Fall aus.
Ja, ich glaube tatsächlich, wir sind da in einer relativ ähnlichen Situation, Position und ich weiß es auf jeden Fall auch alles sehr zu schätzen und ich glaube auf jeden Fall, es gibt wahrscheinlich schon so Leute, die irgendwie krasse Deutschrap-Nerds sind und irgendwie so alles kennen und vielleicht auch vieles mögen, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr kleiner Teil von den Leuten, die jetzt zum Beispiel auf meine Konzerte kommen.
Ja.
Ich glaube, es sind ganz andere Leute so und ja, es wächst seit Jahren. Es sind ganz kleine, also was heißt kleine Schritte. Teilweise waren die auch größer, aber es ist halt, es war jetzt nie so, dass es den einen Überhit gab. Und auf einmal hat man erst vor 150 und ein halbes Jahr später vor 5000 Leuten gespielt. Und ich finde das eigentlich auch ganz gut, so wie es ist. Also
ja, ich glaube ich auch. Zwischendurch denkt man immer, es müsste anders sein. Und dann, also ich beobachte das auf jeden Fall immer mal wieder, dass dann, wenn so Leute explodieren auf einmal, dass dann 3 Jahre später irgendwie doch keiner mehr weiß, wer das war.
Das kann halt eben sein, ja. Ich glaube, manche Leute bleiben auch oben, die so richtig krass explodieren, aber ganz viele sind dann halt, fallen dann halt wieder runter so. Und ich glaube, das fühlt sich auf jeden Fall nicht so geil an.
Glaube ich nämlich auch. Also ich glaube, oder ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, was passieren müsste, dass jetzt einer von uns beiden so völlig hart fällt, weißt du? Also ich glaube, wir würden alle, also wir würden irgendwie auch in unserer ganzen Bubble, würde ich jetzt mal sagen, so, wir würden alle immer noch auf so 300er-Shows weich fallen. Und das ist irgendwie ganz angenehm, das zu wissen.
Ja, kann ich so unterschreiben.
Es braucht wahrscheinlich Skandale, um komplett auseinanderzubrechen.
Ja, und selbst da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt, weil ich glaube, wenn man Menschen länger kennt, dann verzeiht man auch Fehler. Wenn man Menschen noch nicht so lange kennt, dann denkt man, ah, das ist der Charakter. So ist diese Person. Und reduziert sie dann vielleicht auch darauf. Ich glaube, es gibt ja auch viele, also internationale Beispiele von Künstlern, vor allem Künstlern, muss man sagen, nicht Künstlerinnen, die dann irgendwelche wirklich großen Fehltritte sich erlaubt haben oder so und trotzdem weiter geliebt wurden. Vielleicht nicht von allen so wie vorher, aber die waren dann nicht weg vom Fenster, einfach weil sie halt so lange schon am Start waren und weil irgendwie klar war, eine Person kann einen Fehler machen und dadurch ändert sich nicht komplett das gesamte Schaffen und auch nicht die komplette Persönlichkeit irgendwie sofort in der Wahrnehmung. Wir finden es noch raus, bestimmt.
Ja, ich finde das sehr gut. Ich stelle mir auch so richtige Marktanalysen vor in der eigenen Fanbase. Aber die sind ja ernsthaft wahrscheinlich sogar möglich. Denn wir können da ja von 2, 3 verschiedenen Kalibern von Fans reden. Und abgesehen davon, dass ich, das war der Ursprung bei euch beiden, da habe ich auch so ein bisschen, dass es diesen klassischen allgemeinen Deutschrap-Fan immer schwieriger gibt, der nicht nur in der Breite, sondern auch noch in der nur vertikale, horizontale, die quasi alles einmal abdeckt, das wird ja immer schwieriger. Dadurch ist das ja auch gar nicht möglich. Also der gleich Ernsthaftigkeit hat beim Feiern von Torch, Thilo, Kool Savage und weiß ich nicht. Dann wird es irgendwann schwierig. Aber ich glaube schon, dass es heute auch in der breiten Masse viele Fans gibt, die durch auch große Streaming-Plattformen und deren reichweitenstarke Playlisten sicherlich auch ein breites Fanspektrum von vielen verschiedenen Künstlern haben, die sie alle irgendwie feiern. Das ist aber noch ein kleines bisschen ein Unterschied zu der Solidarität, dem Fan oder gesamten Idee gegenüber. Und ich glaube, dafür seid ihr beide sehr gute Beispiele. Und da interessiert mich mal, habt ihr ein Gefühl dafür, wie die darauf reagieren? Also ich frage deshalb so ein bisschen in diese Richtung, weil wir haben im Vorgespräch schon über zwei Sachen in dieser Richtung gesprochen. Aber habt ihr ein Gefühl dafür, wie die darauf reagieren, was ihr macht? Also ist es egal, was ihr macht? Brauchen die ständig Aktivierungen? Muss es Entertainment haben oder ist es einfach ein treues Folgen, wenn es ein Signal gibt? Was würdet ihr sagen?
Boah, ich versuche über sowas wirklich so wenig wie möglich nachzudenken. Ich verstehe, woher die Frage kommt, aber ich muss echt sagen, ich glaube, wenn ich anfangen würde, so über meine Fans nachzudenken, dann würde es mir gar keinen Spaß mehr machen. Also ich versuche wirklich, so gut es geht, einfach das zu machen, was ich selber gut finde und gebe mir dann natürlich Mühe, dass es die Leute erreicht, die es interessieren könnte. Mhm. Aber wenn ich irgendwie drüber nachdenke, wie ticken bestimmte Menschen, dann vielleicht am ehesten noch über Menschen, die mich noch nicht kennen. Wo ich dann denke, okay, wie könnte ich die vielleicht erreichen? Aber jetzt über die eigene Fanbase so marktanalytisch nachzudenken, versuche ich echt, so gut es geht, zu vermeiden.
Kann ich eigentlich auch für mich sagen. Also was ich schon kenne, ist halt, weil ich ja schon auch immer wieder, ist glaube ich auch eine Parallele zwischen uns, Sachen gemacht habe, die ich jetzt davor noch nie gemacht habe oder sozusagen immer mal wieder irgendwie neue Musikrichtungen sogar ausprobiere, würde ich mal sagen, so verschiedene Genres im Genre. Und ich kenne es auf jeden Fall, dass ich so vor einem Release so denke, ah fuck, wie nehmen das die Leute an, aber nicht, ich nehme das jetzt nicht in den kreativen Prozess mit rein oder so. Und nach meiner Erfahrung sind das offene Leute, der Großteil dieser Base, die sich gerne, ja, die offen sind gegenüber dem, was ich irgendwie feier und die viele Sachen schon mitgemacht haben, die sehr unterschiedlich waren, glaube ich, in meiner Diskografie.
Mhm. Ja, ich glaube, bei mir sind auch so die letzten Hater oder Dogmatiker sind rausgeflogen, als ich dann Autotune benutzt habe und seitdem habe ich auch das Gefühl, einfach die Leute vertrauen mir auch ein Stück weit, dass ich das nicht einfach nur mache, weil ich denke, damit kann man mehr Geld verdienen oder so, wenn ich irgendeine kreative Entscheidung oder neue Richtung einschlage oder so.
Das ist ja das Schöne, ne? Wenn man wirklich eine treue Fanbase hat, dann kommt ihr zum nächsten Release, zu der nächsten Sache, die man macht, automatisch, weil der eigene Name drauf steht. Ich merke ja selber, dass ich mich dabei ertappe, also auch bei euch beiden, ne? Dass ich ganz genau, also dass ich im Prinzip schon natürlich eine Erwartungshaltung habe, aber auch offen und vertrauensvoll dem gegenüber bin, das wird schon seinen Weg richtig gehen. Deswegen bin ich dabei. Und deswegen, keine Ahnung, benutze ich den Pre-Order-Link oder bestelle schon mal das Vinyl vor oder das Ticket, was auch immer. Und das war das, was ich eigentlich vorhin damit meinte. So. Denn ihr werdet ja beide auch rund um so Alben, Kommunikation, Planen, irgendwie Promophasen, mal lang, mal kurz. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ihr auch schon mal alle Schritte gemacht habt von einen langen Weg gehen und ein Album richtig lange vorher und nachher planen, im Zweifel auch noch zu guten alten Zeiten mit 26 verschiedenen Interviews auf allen Hip-Hop-Plattformen oder einfach nur heute Abend den Link posten, weil morgen kommt das Album. Gibt es da erfahrungswerte Unterschiede?
Ich habe, glaube ich, meistens den klassischen Weg bin ich meistens gegangen, aber ich habe zum Beispiel auch schon, ich habe es halt dann Mixtape genannt, aber das ist ja auch immer so eine Diskussion, was ist ein Mixtape, was ist ein Album. Ich habe auch schon mal 2017, also sag ich mal, eine LP rausgebracht, die dann erstmal nur digital kam und dann kam irgendwann eine Platte und dann, also wo ich dann auch ganz bewusst auf eine lange Promophase und auch auf eine Chartpositionierung und so geschissen habe. Genau, und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Das war das Modus-Mixtape. Da gab es dann irgendwie ein Video, dann kam das raus zur Tour. Dann gab es irgendwie auf der Tour, aber wurde halt dann auch nicht gezählt für die Charts und so. Und dann gab es noch nach Release noch ein Video. Also so, man könnte auch sagen random, aber es hat mir damals so Spaß gemacht. Aber ich merke schon, ich mache es gerne auch in Anführungsstrichen richtig, wobei es gibt ja kein richtig mehr, aber so wie, also konventionell, sage ich mal. Weil ich auch schon auch Spaß daran habe. Also klar, so eine Promophase ist vor allem gegen Ende schon auch nervig und anstrengend, aber an sich finde ich sowas wie Musikvideos auch nice. Es ist halt immer ein bisschen teuer, aber an sich finde ich es ein cooles kulturelles Erzeugnis so und bin Fan davon immer gewesen. Es verliert halt an Bedeutung und es hat eine finde ich, eine traurige Seite, aber auch eine befreiende, weil Musikvideos sind auch, wie gesagt, zu teuer und pain in the ass, aber an sich finde ich das alles immer gar nicht so schlimm, diesen Weg zu gehen für eine Platte, damit die halt auch die größtmögliche Aufmerksamkeit bekommt, weil ich würde schon lügen, würde ich sagen, es ist mir dann am Ende egal oder so, wie viele Leute das mitbekommen. Ich habe schon immer dann das Bedürfnis, wenn ich so länger an der Platte gearbeitet habe, dass sie schon stattfindet und gesehen wird.
Ja, safe, auf jeden Fall. Ich habe nur tatsächlich mittlerweile immer mehr das Gefühl, alles, was man noch machen kann, hat immer weniger mit Musik zu tun.
Ja, sehr guter Punkt.
Das muss ich sagen, das fühlt sich dann manchmal so an, wie als wäre die Jobbeschreibung am Anfang anders gewesen, als ich da angetreten bin. Und da bin ich dann irgendwie mittlerweile echt, muss ich sagen, gefallen mir manche Sachen einfach auch nicht mehr oder beziehungsweise ich fühle mich dann unwohl, wenn ich irgendwas machen würde. Also ich habe jetzt, glaube ich, dieses Mal nichts gemacht, wobei mir irgendwie unwohl war. Aber beim letzten Soloalbum gab es auf jeden Fall auch so Pressesachen oder irgendwelche Performances, wo ich im Nachhinein dachte, das hätte eigentlich echt nicht sein müssen. Und das Blöde ist halt immer, man weiß auch nicht, ob es wirklich was bringt oder nicht. Das heißt, man muss irgendwie immer eigentlich so drauf vertrauen, dass das alles schon irgendwie seinen Zweck hat. Aber wie gesagt, vor 5, 6 Jahren, finde ich, war das halt so, dass man in den Gesprächen oder in den Formaten, wo das dann irgendwie stattgefunden hat, ging es dann halt auch trotzdem immer noch viel um die Musik. Und jetzt hat man sehr viel selber in der Hand, aber es geht halt immer weniger um Musik. Also du erreichst nicht möglichst viele Leute, weil dein Song so geil ist, sondern weil das, wie du ihn verpackst, möglichst auch ohne deinen Song funktioniert sozusagen. Und das ist irgendwie so, das ist irgendwie weird. Also, aber ich sehe das genauso. Ich bin zum Beispiel auch mega Fan von Musikvideos, aber ich habe mich dieses Mal auch bewusst dafür entschieden, nur eins zu machen. Und es ist auch immer ätzend, welche zu drehen. Also es ist in der Regel anstrengend. Aber halt teuer. Aber es war irgendwie immer cool, so ein Ergebnis zu haben. Und ich bin auch jetzt dieses Mal voll zufrieden. Aber es war halt leider trotzdem auch die Bestätigung, dass es halt nichts bringt. So, ne? Also, dass das Medium Musikvideo einfach fast tot ist. Und das ist echt schade. Das ist wirklich, also ich find's auch befreiend, aber gleichzeitig auch schade. So, das sehe ich genauso.
Ja, ich habe ja im Gegensatz zu dir 5 gedreht.
Ja, also das habe ich heute auch gesehen.
In verschiedenen Abstufungen von Aufwand und so, aber es sind halt wirklich 5. Und ich habe jetzt gerade ein Event gemacht in einem Kino, wo ich dann mit geladenen Gästen und auch Fans und so nochmal alle geguckt habe. finde, um der Sache auch nochmal so eine Wertigkeit zu geben,
ja,
weil es irgendwie geil ist, das selber dann auch nochmal auf einer Leinwand sehen zu können und so. Aber ja, es ist auf jeden Fall, ich weiß, ich meine, man kann das ja auch nie ganz messen. Ich glaube auch, es bringt nichts jetzt rein, wenn man rein wirtschaftlich bringt es auf jeden Fall nichts. Also ich glaube, die Songs würden wahrscheinlich genauso viel streamen ohne Video. Und ob man jetzt ein paar Einheiten von der Vinyl mehr verkauft durch die Videos, kann ich nicht wirklich beantworten. Ich glaube, das Einzige, was es noch so bringt, sage ich mal, ist halt so ein Achtungserfolg oder so ein gewisser Respektfaktor nochmal. Aber halt auch eher in einem Kreis von Leuten, die den eh schon irgendwie haben oder ja, oder ja, die oder halt auch, sag ich mal, Journalisten, Feuilleton, was halt auch einfach immer unwichtiger wird. So. Mhm. Also du gehst mit einem Ausschnitt von einem Musikvideo nicht viral auf TikTok. So. Ja. Also kann das natürlich auch, ist jetzt alles kein Naturgesetz, aber so diese Trailer, die man... Es geht um die Hook und es geht auch nicht um geiles Musikvideo, was du dann hochkanten Ausschnitt davon auf TikTok postest, sondern du musst ja ein geiler, authentischer, junger, schöner Mensch sein, der in einer mega nice Situation seine Hook singt und gleichzeitig tanzt. Dann, das ist jetzt, würde ich mal sagen, eher jetzt die Parameter als jetzt irgendein Musikvideo, was 10.000 Euro gekostet hat und wo man dann so einen hochformaten Teil davon ausschneidet. Das interessiert eigentlich keine Sau auf TikTok. Deswegen ist es auf jeden Fall, so, dass es an Bedeutung extrem verliert. Und ich denke nicht, dass ich nochmal eine Platte mit 5 Musikvideos machen werde. Aber ich finde es auch geil, dass ich es nochmal gemacht habe.
Wollte ich dich tatsächlich jetzt als nächstes fragen.
Ja, und ich...
Ja, ich bewundere es also wirklich, weil du weißt ja auch, was worauf du dich dann einlässt bei so einer Entscheidung. Deswegen, ich finde es respektabel, weil ich weiß, dass es wahrscheinlich mehr wehtut, bevor man sich dann drüber freut. So,
Also ich muss schon dazu sagen, dass wir die natürlich schon so billig wie möglich produziert haben und dass ich halt seit Jahren mit Leuten zusammenarbeite, die das auch möglich machen. Aber es ist natürlich trotzdem der teuerste Punkt bei einem Album, so Gefühl, also mit das größte Geld, einfach dieses professionelle Bewegtbild zu erzeugen, ist einfach krass. Ja, aber genau, ich sag immer, Streaming killed the Video Star. Es ist einfach, die Ära der Musikvideos ist schon lange eigentlich vorbei. So, YouTube war jetzt noch sozusagen ein paar Jahre super relevant nach MTV und so, und das ist jetzt auch irgendwie over.
Ja.
Klingt auch so ein bisschen, als ob Yasin, du dich als guter wie soll man sagen, so Realitätscheck für Promophasen anbieten könntest.
Ich würde einfach sagen, mach keine.
Ja, genau.
Nein, aber ich muss auch sagen, nicht, dass das irgendwie so Ratschlag oder wie nennt man das so, anleitungsmäßig klingt.
Jetzt ruder dich zurück.
Nee, der Punkt ist ja, wir beide haben ja das große Glück, also woher wir jetzt eigentlich auch kamen in dem Gespräch, dass wir halt schon eine Fanbase haben. Also wir könnten theoretisch tatsächlich ohne Promo ein Album rausbringen und würden früher oder später, es würde sich vielleicht über einen längeren Zeitraum ziehen, würden wir schon alle Leute damit erreichen, die das interessiert oder in der Vergangenheit interessiert hat. Also ich glaube, dass es bei dir genauso ist, dass man ja eigentlich die Promophase in erster Linie macht, um eben noch mehr HörerInnen zu erreichen und eben neue Fans zu gewinnen. Und das ist natürlich mittlerweile einfach schwieriger. Also es ist aber auch für Newcomer schwieriger. Und ich glaube, als Newcomer brauchst du eigentlich keine Promophase, sondern du musst halt eine durchgängige Promophase sein. So, ja. Sonst geht's nicht.
Dein Leben ist eine Promophase. Und es geht auch nicht um deine Platte, sondern um dich. Also du bist dann das Produkt irgendwie so.
Ja. Und ja. Also da bin ich froh, dass wir das hinter uns haben. Also wir müssen uns als Personen nicht mehr definieren in der Öffentlichkeit.
Ich meine, das haben wir auch schon gemacht, aber ich bin auch froh, dass wir das zu einer Zeit gemacht haben, als es noch nicht so war wie jetzt. Und ich bin auch froh, dass es kein TikTok gab. Und generell, also als ich 22 war oder so, 2019 war, davon gibt es jetzt sehr wenig Videos im Internet, sag ich mal. Und darüber bin ich auch sehr froh. Also,
ja, true.
Aber was würdet ihr denn sagen, wie erreicht man denn eure... also in Anführungszeichen echten Fans denn am besten, wenn man euch jetzt so bei den Ausführungen so zuhört?
Also ich glaube, die schon da sind, und das ist, glaube ich, auch relativ unromantisch, sind halt wirklich über die eigenen Kanäle, die man sich aufgebaut hat über die letzten Jahre. Ich glaube, bei mir ist mein Instagram-Kanal mein wichtigstes Mittel. So. Also ich versuche immer auch sehr viel zu spreaden über, natürlich übers Umfeld so. Ich merke das auch, wenn ich ehrlich bin, immer am Ende, wenn am Ende einer Promophase, so wie jetzt, wenn man kurz vor Release steht, wir sind ja nach Release, aber wenn man in der Release-Woche ist, ich bin schon ganz, ihr merkt schon, dann gucke ich auch immer, dass die Platte halt nochmal in der Story von dem auftaucht, von dem und so, damit es sich so ein bisschen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es eigentlich schon, also ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses Story-Game und so und das sogenannte Influencer-Marketing, das ist jetzt natürlich nicht so, als wäre ich jetzt irgendwie ein Shampoo rausbringen, aber ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich, so bei anderen KünstlerInnen und so, das hat manchmal, ich glaube, es hat mehr Effekt als als Interview-Marathon mit 20 Interviews, so, weil es eben auch diese Formate nicht mehr gibt, wie vor ein paar Jahren noch. Ich meine, bei meiner letzten Solo-Platte habe ich noch mehrere einstündige Hip-Hop-YouTube-Interviews gegeben, unter anderem mit dir, Nico, und das hatte recht richtig viele Klicks, so das gibt's ja nicht mehr. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Also man kann natürlich irgendwie so super krass auch Glück haben und irgendwie einen Nerv treffen und dann schreibt halt auch der Spiegel über dich mit zwei geprinteten Seiten, aber das ist ja nicht der Normalfall.
Und bei auch
all
das,
der Musik, die rauskommt.
Weiß ich nicht, ob, wie viel es dann wirklich bringt. Also so wirklich bringt.
Ja.
Das weiß ich irgendwie auch nicht.
Ja, ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich viele Platten verkauft oder ob das dann nur auch mehr einen Status zementiert, aber ja.
Da mag ich, ich würde gerne einen kleinen Insight geben. Stoppe ihn, wenn du es nicht möchtest, hier sehen, aber ich fand das ganz interessant. Als ihr auf Tour wart, haben wir ja gemeinsam auch darüber gesprochen, bei mir ist ja selber das Volumen an Möglichkeiten für mich auch, ehrlicherweise in meinem Alltag, auch noch dieses Klassische zu machen. Das ist ja eh schon sehr limitiert. Und das mache ich immer mehr, auch immer bewusster und nicht auf, ich muss einen Markt abdecken, sondern ich habe Interesse an der Situation. Es passt zeitlich und wir einigen uns auf eine gute Idee und dann kann man was machen. Und dann bin ich ja auch mit einer Idee zu euch gekommen, um was zu machen. Und das aber auch sehr plausibel, habt ihr ja sehr plausibel in Absprachen miteinander auch dann ja gesagt, Lass mal nicht machen. So ist okay. Und das fand ich so konsequent und auch damit dann so interessant, weil es wirklich mit den ganzen alten Konventionen komplett bricht, eigentlich.
Ja, es ist lustig, weil an anderer Stelle, also wir haben jetzt zum Beispiel, weil du gefragt hast, auch wie wir unsere Fanbase erreichen, bei uns ist tatsächlich der wichtigste Kanal ist ein E-Mail-Newsletter.
Ja.
Und ich würde so weit gehen, dass wenn wir den noch weiter ausbauen und wenn wirklich jeder mitbekommen hat, dass man unsere, also jetzt von Audio und mir, unsere Sachen darüber erfährt, alle wichtigen News, dann würde ich auch aufhören mit dem ganzen Social-Media-Kram. Also an der Stelle gehen wir eigentlich zu so konventionellen Mitteln zurück.
Ja.
Aber jetzt, was halt so die Interviews zum Beispiel angeht, ist es halt, aber ja, habe ich dir ja auch erklärt, ist es für uns so, wenn es nichts wirklich zu erzählen gibt, dann finde ich, ist es auch langweilig. Also ich will es auch bei anderen nicht sehen.
Ja, aber das ist total geil. Und das erzählst du im Rahmen dessen, dass ein neues Album auf dem Weg ist. Das heißt, dass diese Konsequenz darüber, sich dem bewusst sein und das auch so zu planen, das ist halt auch schon, das ist ein Statement. Und das bricht mit dem, wie man früher, weil ehrlicherweise, ich habe sehr viele Gespräche mit sehr vielen Menschen auch darüber geführt, dass sie in Situationen waren, in denen sie im Prinzip nichts Neues zu erzählen hatten.
Naja, aber wir hätten drüber geredet, wie ich das Album gemacht habe und so. Da denke ich aber dann immer so, naja, das kann ich im Nachhinein immer noch erzählen und das könnte ich dann vielleicht sogar auf eigenen Kanälen besser. Und ich war bei dem Album auch irgendwie, ich bin an das ganze Album rangegangen mit der Maxime, mit dem Vorsatz, auf gar keinen Fall mir irgendwelche Kopffix zu geben. Und ich habe gemerkt, also ein Gespräch mit dir ist kein Kopffick, aber drüber nachzudenken, das war ja auch während wir auf Tour waren, aber drüber nachzudenken, so da ist dann wieder, also da ist dann eine Kamera. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ich da sagen möchte. Und dann wird es Fragen zum Album geben, wo ich denke, ich will eigentlich, dass die Leute es lieber erstmal hören, bevor ich darüber rede. Und das war dann, da habe ich, gemerkt, hat es mit meinem Kopf so ein bisschen angefangen zu ficken und dann habe ich gesagt, nee, das, dann lieber nicht. Also,
ich habe nur Liebe dafür, das weißt du.
Ich bin ja jetzt trotzdem hier und wir reden, aber jetzt ist das Album wenigstens auch draußen und dann entromantisiert man da nichts irgendwie so. Das, ich glaube, darum ging es mir dieses Mal irgendwie.
Ja, also ich habe das nur als Beispiel dafür genommen, also ja. Nicht die Freshers, weil ich das so schön finde, weil ich mag das ja auch gerade, dass man sich so auf ein bisschen, das, also gibt es wirklich was zu erzählen? Gibt es wirklich eine Geschichte? Haben wir wirklich gemeinsam etwas Spannendes und passt es in die Zeiträume, in dem Momentum? Kann man da gut was draus bauen? Cool, dann lass uns versuchen, einen Termin zu finden. Wenn wir das hinkriegen, machen wir was Gutes. Wenn nicht, ändert es aber nicht so viel an dem Gesamtkonstrukt in den Situationen, in denen man ist. Denn die Fanbases, die ihr aufgebaut habt, das hat man jetzt ja erfahren, die sind ja da. So, ich würde jetzt Marketing sprechen, mit Retention Rates kommen oder irgendwie sowas, aber gibt es da von euch auch das Gefühl, dass sie vielleicht auch, also es ist schön, wenn sie wächst, aber dass das Wachstum gar nicht so wichtig ist, weil der Kern so treu ist, dass er auch reagiert und auf Links klickt und auf Vorbestellungen und Feedback gibt? Also habt ihr schon das Gefühl, dass auch ein überproportional großes Gefühl von Kommunikation mit den Fans ist? Boah, so viel Stille in dieser Sekunde, das habe ich nicht
erwartet. Ich habe gerade versucht zu verstehen, was du fragst.
Ja, ich auch. Gespräch
okay, und doch Kopftick. Doch Kopftick. Wenn ihr klicken, ich komme jetzt ganz klar, klicken überproportional viele Menschen auf den Link, wenn ihr ihnen den schickt.
Kommt drauf an, was da hinter dem Link ist. Also da halt auch, wie gesagt, bei dem E-Mail-Newsletter ja. Bei Instagram nein, also aber das liegt am Algorithmus und nicht an den Menschen. Die kriegen es halt gar nicht zu sehen. Das ist eher so der Punkt. Also wenn da steht, da irgendwie knapp 30.000 Leute folgen mir, sagen wir mal 10.000 haben vielleicht ihren Instagram-Account gar nicht mehr und sind gewechselt, sind immer noch 20.000 und davon erreiche ich dann vielleicht, wenn es gut läuft, irgendwie mal mit irgendeinem Content maximal die Hälfte. Und dann ist schon richtig gut gelaufen. Da hat aber dann immer noch keiner draufgeklickt im Zweifel. Und meistens ist ja jetzt mittlerweile auch der Content, wo man gar nicht draufklicken kann, wo es keine Links nach draußen gibt, der am meisten Reichweite hat. Deswegen, ich gucke mir da aber auch keine Zahlen mehr an. Ich finde das einfach, dann gibt es 1000 Leute, die meinen, sie haben rausgefunden, wie man da jetzt was machen muss, damit es besser läuft und so. Ich habe das Gefühl, je weniger Fick ich gebe, desto besser ist es auch, also sowohl für mich als auch für andere, desto unterhaltsamer oder echter ist es dann halt auch. Ich will nicht anfangen, mir irgendwelche Reichweiten von was anzugucken und dann, okay, dann mache ich mehr davon und das, also
mache ich auch komplett gar nicht, muss ich sagen. Also ich mache echt nicht wenig Social Media, ich baller sehr viel Stories, auch mit Links und so, und habe ich ja vorhin schon gesagt, in der Release-Woche kurz davor drehe ich auch durch und schreibe nochmal hier, kauf die Platte und so. Aber ja, ich gucke mir nicht an, wie viele Leute draufklicken, weil ich glaube, es ist auch super ernüchternd und das hilft ja auch nichts. Also ich werde jetzt nicht anfangen, es zu analysieren und dann irgendwie anders, also genau, was Jessin sagt. So, es ist eh schon kopfig genug alles. Und ich glaube, das Problem ist wirklich halt der Algorithmus, ne? Und da reden ja auch alle immer drüber und dann gibt's immer jemand, der irgendwie weiß, wie es am besten ist, und dann sagen immer alle, zu der Uhrzeit ist es am besten, zu der Uhrzeit auf keinen Fall und so. Aber eigentlich weiß es gar niemand so, und das widerspricht sich auch immer, und dann machst du es mal falsch und dann läuft's auf einmal und so, und das ist schon irgendwie check. Ich habe manchmal das Gefühl, die bei Meta checken selber nicht, was sie da erschaffen haben oder wollen es zumindest nicht, dass wir es verstehen, so. Im Endeffekt wollen die halt Geld, so. Ja. Das ist halt der Punkt. Die wollen, dass wir, wenn wir eine Platte rausbringen, jetzt wir als Musiker, dass wir das halt die ganze Zeit pushen mit Kohle, und das kannst du halt auch nicht machen, so. Das kannst du vielleicht mal machen, so. Das habe ich auch schon mal gemacht, sicherlich. Aber du kannst es auch nicht immer, also bei fast jedem Post zeigt mir danach Meta immer schön, ja, willst du nicht, dass alle das sehen? Also, das ist ja im Endeffekt dein Geschäftsmodell. Und da kann man halt bedingt mitspielen, aber halt auch nicht die ganze Zeit so.
Ja, und ich muss auch sagen, also du warst ja auch schon auf MySpace am Start, du warst bei Facebook am Start, dann Instagram, jetzt TikTok, zwischendurch noch Twitter. Bei uns war es wirklich so, dass wir gesagt haben, wir machen diesen Newsletter, weil wir uns nicht mehr von der Plattform abhängig machen wollen. So, das ist einfach, wenn die wollen, haben wir einfach gar kein Geschäftsmodell mehr. Und, ja. Und das,
oder wenn die, oder wenn die Pleite gehen soll.
Ja,
wenn Meta also auf einmal dicht macht oder wenn. Daniel, hast du ich wusste das auch nicht, dass ihr das macht. Und ich habe da auch schon länger drüber nachgedacht, ob ich mir einen aufbauen will. Und ich war schlichtweg bisher zu faul. Aber ich finde es eigentlich eine gute Sache. So.
Ja, ich finde, also ich hab tatsächlich vor 10 Jahren oder so schon, gab es von Louis C.K., der hat irgendwann alle seine Rechte von allen Comedy-Specials und so irgendwie zurückgekauft. Hat eine eigene Webseite gemacht und hat so ein praktisch ein eigenes kleines Netflix nur mit seinem Kram halt gemacht. Und sich da auch, weil das war noch vor Instagram auch, hat sich da dann auch eigentlich tatsächlich die ganze Zeit nur selber mit einem Newsletter vermarktet. Und der kam dann nur so alle 3 Monate, war relativ lang, aber er hat so praktisch alles erzählt, was in der Zeit abging und was so ansteht. Und ich fand das damals schon einfach richtig gut. Also so, weil wenn du Fan bist von irgendeinem Künstler oder einer Künstlerin, egal ob jetzt Musik oder irgendwas anderes, dann willst du ja eigentlich auch, also du willst nichts verpassen, aber gleichzeitig willst du auch nicht, dass alles demontiert wird. Du willst nicht, dass du jeden, also mir geht es zumindest so, dass ich jeden Moment von irgendeiner Person, ich muss nicht wissen, wie es bei der zu Hause aussieht. Vielleicht finde ich meine Vorstellung davon cooler als das, wie es in echt ist. Und ja, das löst sich halt immer mehr auf und ich finde es irgendwie weird und finde, das hat dann, wie gesagt, hat halt auch dann mit der Kunst oder mit der Musik selber gar nichts mehr zu tun.
Das ist ehrlicherweise ein sehr, sehr guter Punkt und bringt es dann irgendwie am Ende auch zu einem Abschluss bei diesem Thema. Denn die Leute folgen euch ja und sind eure Fans nicht, weil ihr so herrlich viel diese ganzen anderen Dinge könnt, die da so im Social-Media-Business passieren, sondern weil sie eure Mucke lieben und die Kunst, die ihr daraus macht und euch deshalb gerne folgen wollen und mehr darüber erfahren wollen.
Ja, voll. Und dazu muss ich auch noch was sagen, weil jetzt auch ganz viele Leute bei TikTok ja irgendwie verschiedenste Sachen ausprobieren und TikTok hat ja auch dieses Ding, dass Leute immer das Gleiche machen. Also es gibt ja viele, die irgendwie dann immer ein Format durchziehen. Und mir ist auch aufgefallen, dass viele da irgendwie mit was erfolgreich sind und das dann durchziehen, weil die Plattform so funktioniert. Und dann läuft es auch und dann gehen die teilweise super viral mit irgendwelchen Videos. Und ich frage mich aber dann im Umkehrschluss, bringt es irgendwas für die Karriere als Musiker oder Musikerin?
Nee, das ist, also wenn du diese Profile dir anguckst, dann kommt nämlich irgendwann, hey, hier ist mein neuer Song. Und dann hat das Ding irgendwie 100 Aufrufe und daneben ist ein Video, was 1,5 Millionen Aufrufe hat. Also diese Transition kriegst du, glaube ich, nicht so einfach hin.
Glaube ich nämlich auch. Ich habe sogar Leute immer wieder gesehen und bin ihnen sogar gefolgt und so und habe dann später erst gecheckt, ah krass, der macht Musik eigentlich.
Ja.
Ich dachte, ja, das ist doch der Typ, der immer die und die Videos macht. Ja. Und irgendwie, das will ich nicht werden so. Also nee. weil vor allem ist es ja auch viel zu viel Aufwand so. Bei Instagram war das ja eigentlich immer okay, irgendwann wurden Fotos immer besser, alle hatten krasse Kameras im Telefon, in der Tasche so und du hattest dann immer okay Fotos und so ein Foto posten. Ich weiß noch, wo das irgendwann noch so das Thema war, was man sagte, krass, man braucht jetzt immer coole Fotos. Mhm. Aber das ist ja ein völlig anderes Ausmaß jetzt an Arbeit so. Also diese Videos, ich habe das ja auch, ja auch teilweise gemacht und so. Da war für mich immer die oberste Maxime, dass ich gar keinen Kopfweg zulasse bei TikTok, dass ich das nur mache, wenn es mir Spaß macht und ich Bock drauf habe. So.
Ja.
Weil ich habe am Anfang immer lang gedacht, ich werde es nie anfangen, dann habe ich es gemacht und ich habe da auch keine Stringenz, ich habe da auch kein Format, was ich durchziehe und ich habe da auch keinen Postingplan, also ich mache es immer nur, wenn ich Bock habe. Ja, aber ich habe, wie gesagt, ich möchte nicht der Typ sein, der dann immer das und das Video macht und dann bringt mir das eigentlich am Ende gar nichts für das, was ich eigentlich machen wollte und zwar Musik.
Ja, sehe es genauso.
Und vor allen Dingen ist das ja alles schon mitunter dann, also ehrlicherweise, was ihr da beschreibt, das kann ja auch ziemlich schmerzhaft sein. Ne? Also A, selber, dass sich das anzugucken, was andere da machen, wenn sie sich, wie ihr es beschrieben habt, verzweifelt versuchen in anderen Themen, was diese Plattform nun mal hergeben, dass du Straßenrapper siehst, die heute Twitch-Entertainment und Spiele-Testen machen, um Reichweiten zu generieren oder dabei zu bleiben. Oder halt Promophasen so zu planen, überhaupt Promophasen zu machen, habe ich heute auch schon gelernt, kann auch schon eine schmerzhafte Sache sein und die dann eventuell auf Plattform so durchführen zu müssen, wie es diese dann vorsehen, damit die Musik promotet wird. Dabei, Yasin, dir geht's auch schon ums Leiden, aber in deinem Thema, aber dann wirklich um Musik selber, ne?
Ja. Ihr habt nach einem Thema gefragt. Ich habe sehr lange gegrübelt und dann habe ich gedacht, muss man für gute Musik leiden? Also das kann ja mehrere Facetten haben fürs Musikmachen. So andersrum angefangen. Mein Gedanke kam tatsächlich daher, dass ich bei diesem Album, wie ich eben schon gesagt habe, wirklich wenig Stress hatte, wenig Kopffix. Ich habe mir wenig Sorgen gemacht und also es war ein ganz krasser Kontrast zu meinem letzten Soloalbum, wo das alles irgendwie die dominierende Kraft war und auch, glaube ich, viel dazu geführt hat, dass das Album gut geworden ist, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, dass es nicht gut wird. Und das war aber auch super anstrengend und das hat an mir gezerrt und auch an meinem Umfeld und auch zu Konflikten geführt, weil ich einfach zu der Zeit, glaube ich, wirklich viel von Unsicherheit getrieben war und von, ja, irgendwie schon einer Form von Leidensdruck. Und ich habe halt bei diesem Album gemerkt, dass ich eher unsicher geworden bin, weil ich dachte, es kann nicht so einfach gewesen sein, dass ich jetzt schon zufrieden bin. Und dachte, bin ich jetzt zu leicht, oder hat sich der Punkt verschoben, an dem ich zufrieden bin? Bin ich anspruchslos geworden mir gegenüber oder nicht mehr selbstkritisch genug? Und da habe ich dann irgendwie viel drüber nachgedacht. Ich habe aber auch selber noch keine Antwort darauf, ob man für gute Musik leiden muss oder ob man einfach, was Rick Rubin ja immer predigt, dass man einfach so machen soll und dann tut man es raus und dann ist es halt genial. Keine Ahnung. Das ist ja immer so sein Teaching. Also ja. Ich bin da immer noch nicht für mich. Also, weil jetzt kommt so das Feedback meiner Fans, die das Album mögen, und ich denke so, cool, ich lag richtig, aber es kann ja auch Glück gewesen sein. So. Also ich traue der Sache immer auf jeden Fall noch nicht so ganz. Ich dich aber auch mal fragen, weil ich finde, Toni, ich finde, das ist tatsächlich dein bestes Album.
Dankeschön,
und,
krass.
Und ich finde, man hört in den Texten, dass du gelitten hast in den letzten Jahren, also dass Dinge passiert sind, die nicht so geil waren. Aber ich wollte dich auch mal fragen, wie das für dich ist. Also ob für dich ein Album zu machen, weil du machst ja viel mehr Solomusik auch. Das heißt, du musst auch immer alleine durch diesen Schlamm warten, ob das für dich auch immer noch Leiden bedeutet oder einfach nur noch Spaß macht.
Ja, nee, leider. Also wenn wir darüber reden, es ist schon viel Leiden auch oder viel kopfig. Und eigentlich möchte ich von außen also auch in Bezug auf Kunst, Musik und so, die ich konsumiere, mag ich diese These eigentlich nicht. Dieses so, man könnte ja auch sagen, es gibt ja auch diesen Satz, glücklichere Menschen machen schlechtere Musik und so. Ich möchte das nicht, dass das stimmt, und ich glaube das auch nicht wirklich so, weil dafür habe ich auch zu viel Bob Marley gehört, und ich meine, ich kannte ihn natürlich nicht, aber irgendwie wirkte das für mich alles eher...
Ich glaube, der hat auch gelitten.
Sunshine-mäßig. Ist jetzt ein random Beispiel, ne? Aber so, ich finde auch, dass, weiß ich nicht, Childish Gambino wie ein glücklicher Dude wirkt, und seine Mucke ist trotzdem geil. Aber was ich für mich schon, also es gibt, glaube ich, zwei Arten von Herangehensweisen für mich. Die eine ist wirklich so Rick Rubin-mäßig, so aus dem Bauch heraus, und das kann halt manchmal voll gut klappen, und da können auch wirklich geniale Sachen bei rumkommen, wenn du so, um mal bei Rick Rubin zu bleiben, so dein inneres Kind findest und mit deinem spirituellen Flow gehst, wie er das vielleicht formulieren würde. Mhm. Das passiert mir aber leider nicht so oft. Also die meisten Sachen, die ich selber auch gut finde, die haben halt wirklich viele, viele auch so viele Retourschleifen hinter sich, Texte nochmal weggeworfen, nochmal mit anderen Leuten sich drangesetzt, nochmal eine neue Hookline geschrieben und so, und manchmal nochmal komplett neu produziert und so. Und ja, ich finde halt immer, die Kunst ist, dass die Musik sich auf keinen Fall so anhören soll. Das soll sich natürlich immer so anhören, als wären da ein paar Leute genial im Studio gewesen und dann wäre es einfach so passiert, weil das soll sich ja nicht anstrengend anhören. Ich will keine anstrengende Musik machen. Aber der Weg zu guten Songs ist leider fast immer super anstrengend. Oder vielleicht müsste ja das nicht sein, aber ich empfinde es halt immer als Kampf, weil mir es halt auch so wichtig ist, das Ergebnis so. Ich bin immer noch nicht nach all den Jahren an einem Punkt, wo ich so diese Zuversicht in mir habe, so Rick Rubin-mäßig in mir ruhe und dann so denke, ja, es wird am Ende eh gut. Also ist es ist alles gut, sondern ich bin dann schon so, ah fuck, es ist wack und es ist noch nicht geil und wir müssen noch, das muss ich schon wieder. Und also das kennst du sicher auch, dass man frustriert aus dem Studio nach Hause fährt, ja, weil man denkt, ah, ich war mal wieder wack heute und es war nicht geil. So. Ich habe wieder nichts hinbekommen. Und es gibt viele solche Tage. Und ich glaube, dass ich kann da jetzt auch so drüber reden, weil ich da ja auf dem Album auch drüber rede, mit ganzen Song König der Zweifler, wo ich viel über dieses, über diese Prozesse auch, glaube ich, irgendwie erzähle. So.
Ja. Ja. Also ich deswegen, ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob ich einfach letztes Jahr ein gutes Jahr hatte. Und ja, deswegen, und das deswegen einfach geflutscht ist. Aber ich glaube, es hängt wirklich auch immer davon ab. Also ich finde, am anstrengendsten ist es natürlich, wenn man sich selbst überlassen ist. Wenn man wirklich nur das eigene Urteilsvermögen dafür nutzen muss, um zu entscheiden, ob irgendwas gut ist oder schlecht. Wenn man alleine zu Hause sitzt und auf irgendeinem, weiß ich nicht, auf irgendeinem Loop versucht, endlich dieses dämliche Thema zu knacken oder so. Ja. Das ist auf jeden Fall, das ist immer so das Schlimmste, finde ich. Also am ehesten geht's, dass alles irgendwie sich aus dem Bauch raus anfühlt, zumindest, wenn man es mit anderen Menschen zusammen macht, finde ich.
Also genau, die Erkenntnis habe ich halt auch jetzt über die Jahre immer mehr bekommen und deswegen, ich will das eigentlich gar nicht mehr machen tatsächlich. Das ist halt ein bisschen das Doofe, weil ich halt Solokünstler geworden bin. Aber ich vielleicht ist auch das auch der Grund, warum ich so viel Collabo-Alben gemacht habe über die Jahre, aber ich habe gemerkt, dass ich eigentlich Musik in Sessions entstehen lassen will, immer mehr. Und dieses so für mich alleine ist genau, was du gerade gesagt hast. Für mich ist das größte Problem daran, dass man selber entscheiden muss, was jetzt eigentlich gut und was jetzt schlecht ist. Und da ist halt eben der Grübler in meinem Kopf, der dann so sagt, das ist alles nicht genial, das ist nicht gut genug. Und bei Kendrick wäre es besser. Diese Stimme ist zu laut, als dass ich da immer drüber stehen könnte. Und sobald du mit jemandem im Studio bist, und da sind die meisten Produzenten, mit denen ich arbeite, sind da alle super gut drin. Ich meine, Talky, mit dem wir ja beide schon viel gearbeitet haben, heißt auch nicht umsonst der Coach. Der hat mich auch dann immer wieder, nee, ist schon geil, jetzt mach mal weiter und so. Allein sowas, weißt du?
Ja, ja.
Oder auch mit anderen Leuten, die selber schreiben und so. Ich möchte eigentlich nur noch so Musik machen. Ich finde dieses alleine, also es kann halt passieren, dass es so richtig, dass man in so einen kreativen Flow kommt und das finde ich macht richtig glücklich, das ist wie eine Droge, aber es passiert mir nicht so oft und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, weil ich auch irgendwie weiß, das hören dann später Leute, ich will ja was für mein Album machen, das hat da eine gewisse Öffentlichkeit und so. Mir kann das auch passieren, also ich glaube ganz am Anfang so, als es alles so irgendwie naiver war und als ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht habe, wie viele Leute das hören, also so, da war das alles viel verspielter so. Und ich glaube, das ist das, was Rick Rubin immer meint. Und so, oder so dieser Ansatz an Kunst machen und diesen Zugang finden zu seinem inneren Kind und so, diese ganzen Begriffe. Und ich glaube, dass es für den Prozess voll geil ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Ergebnis dann immer geil ist. Weil das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich die ersten 10 Jahre meiner Rap-Karriere mit der Crew damals, davon finde ich das allermeiste unerträglich und cringe.
Aber die meisten
haben wir so Musik gemacht.
Ja, aber die meisten, die, weißt du, also die treuesten Fans fanden das ja auch gut.
Ja, das stimmt. Wir waren auch nicht komplett unerfolgreich und hatten Gigs und alles war eigentlich nice.
Ja, eben. Also es ist ja bei uns genauso. Wenn
es hatte eine Qualität, ja.
Ja, genau. Wenn ich alte Sachen von uns höre, denke ich auch so, also vor allem handwerklich furchtbar. Und teilweise dann auch geschmacksmäßig irgendwie nicht mehr so das Ding. Aber ich versuche es immer so als das zu würdigen, was es war, nämlich eigentlich der Grundstein. So. Und
ja, voll.
Von daher denke ich dann oft so, ja, vielleicht sollte man sich einfach wieder ein bisschen locker machen, versuchen, die Filter auszumachen. Und dann muss man am Ende ja trotzdem noch entscheiden, welcher von den 40 Songs jetzt aufs Album kommt. Ja. Aber dann hätte man vielleicht 40 Songs, aus denen man auswählen kann. Und das wäre halt schon geil. So.
Ja, ja, das machen ja. Es gibt echt, die das machen. Ich habe zum Beispiel, ich habe ja 2021 im Sommer habe ich den Song Feeling rausgebracht, der so für sich stehend war. Also da habe ich mal wie die Young Guns einfach eine Single rausgedroppt. Und der ist schon so entstanden. Und ich finde, das hört man auch. Also das ist halt so ein Song. Da ist der Text, ist jetzt nicht wow, das ist der klügste Fatoni-Text aller Zeiten. So. Und deswegen habe ich damals auch gesagt, ich will ihn einfach raushauen. So. Wenn ich am Ende 30 Songs für ein Album habe, kommt der eh nicht drauf. Oder vielleicht wäre er auch drauf gekommen, aber da war ich so, der muss jetzt raus, so bevor ich den Wack finde. Und der ganze Text, das ist halt wirklich, ja, das ist halt ein bisschen, das kam einfach so schnell runtergeschrieben. Und
war es erfolgreich? Ja. Hat es den Leuten gefallen?
Das ist ziemlich erfolgreich, ja. Also das, ich glaube, ja, der Song wird auch weiterhin in meiner Live, in meinem Live-Set sehr lange noch bleiben, weil es schon in meinem Universum ist es auf jeden Fall ein Hit.
Ja.
Es ist sehr spannend, euch darüber zuzuhören. Und ich habe deshalb auch bin ich sehr still, weil ich da gar nicht so viel zu sagen kann, weil ich es nie erlebt habe. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo man dann auch gar nicht so viel Meinung zu äußern kann. Der Blick nach von außen auf so ein paar Sachen, auch von denen, die ihr gesprochen habt, da fällt mir aber schon auf, dass ich eigentlich jetzt zum Beispiel das Album, was du gemacht hast, eher gedacht hätte, das hat mehr Schmerzen verursacht. Oder weil es Tiefe, Ernsthaftigkeit hat, eine Melancholie.
Ja.
Genau das, bei dir sehe ich das voll, bei dem, worüber du sprichst, so, und wie ich dich kenne, dass da auf jeden Fall ziemlich viel Kopfweg war, so. Und wenn du dann noch 3-4 Schritte weitergehst und was ich jedem von euch wünsche, dass die Releases, die ihr jetzt gemacht habt oder die Alben davor oder die späten, die kommen, dass sie irgendwann auch mal so einen Impact haben können wie, keine Ahnung, Nevermind von Nirvana, da kann man definitiv davon ausgehen, dass Kurt Cobain hart gelitten hat und dann auch hart gelitten hat und quasi sich sein ganzes Leben dafür aufgegeben hat, um es in diese 10 Songs zu packen.
Ja, ich glaube, das ist auch nicht wahr.
Ja.
Also das ist auch eine Romantisierung, die natürlich auch viel schöner ist. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie ich früher in meiner Jugend Rap wahrgenommen habe und wie ich dachte, dass der entsteht und also
ja,
so Bilder vor Augen hatte, wenn ich irgendwelche Ami-Alben gehört habe, irgendwelche Underground-Rap aus New York oder so, und man denkt dann, boah, die sitzen dann da zusammen und boah, und dann wissen die genau, dass die gerade auf Gold gestoßen sind, so, weißt du, so dieses Ding irgendwie. Und mit der Zeit merkt man ja selber, dass das einfach, also, dass das oft nicht der Fall ist einfach. Also, in der Regel, ja, ist es so wie so ein Prozess, wie Toni ihn beschrieben hat. Oder wie es jetzt bei mir glücklicherweise mal war, dass dann irgendwie, dass man einfach so denkt, ah, es flutscht alles und dann sind da gute Sachen dabei. Aber ich würde sagen, auch Kurt Cobain, also der wird vielleicht psychische Probleme gehabt haben oder Suchtprobleme, aber der hat nicht ich glaube nicht, dass der an diesem Album zerbrochen ist. Der ist vielleicht an der Erwartungshaltung nach diesem Album zerbrochen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Verstehe. Ja.
Also ich glaube, das Gift steckt weniger in der kreativen Arbeit als im Erfolg, der dann vielleicht einsetzt.
Ja, sehr, sehr gut. Sehr guter Punkt. Gebe ich dir auch recht. Dass wahrscheinlich dass der Erfolg selber dann dieses Zerstören vonstatten gehen lässt, was man aber vorher irgendwie in der Musik gefühlt hört und es deshalb einen nicht so überrascht. Und dann kommen wir wieder zu dem Ursprung, dass ich in diesem Prozess nie drin war und ich nicht weiß, wie einfach oder wie schwierig das ist. Und das ist dann wahrscheinlich auch das Leiden, ne? Dahin komme, dass das A, dass die Idee entspringt und B, dass ich in den Stufen am Ende zu etwas komme, von dem ich bereit bin, dass Leute es hören sollen. Und da ziehe ich den allergrößten Respekt, den Hut vor. Und ich glaube, dann ist es aber wirklich, wie du schon selber sagst, das ist ja ein Geschenk, wenn es flutscht. Und das ist wahrscheinlich dann aber auch ein besonderes. Also da muss man erstmal hinkommen. Denn die Unzufriedenheit, die kenne ich ungefähr von jedem, der mit seiner Musik mehr ausdrücken möchte, als hebt die Hände hoch.
Ja, auch das war nicht so einfach, die Phase.
Ja, das ist, also ich kann mir vorstellen, das ist nicht so einfach auf jeden Fall. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich überleiten soll zu dem Thema, das für Toni mitgebracht hat. Janik, hast du eine Idee? Kannst du mal eine Überleitung bauen?
Wie sehr leidet man, wenn Rap und Hip-Hop in Filmen und Serien nicht adäquat stattfinden? Keine Ahnung.
Hast du da gelitten, Fatoni, oder warum willst du das Thema besprechen?
Ehrlich gesagt, ich musste mir ein Thema aus den Fingern saugen. Dann hab Jesse mir geschrieben, was er hat. Und dann dachte ich so, ja geil, das ist zu deep, da komme ich eh nicht dran. Und mein Album, meine ganze Albumphase dreht sich ja sehr um Film. Und ich dachte, ich kann einfach viel darüber erzählen, weil ich ja auch über die Pandemie mit Dexter an der Netflix-Serie gearbeitet habe und wir da die Musik für gemacht haben. Aber wenn ihr alle sagt, es interessiert euch ein Dreck, dann kann
jetzt
das
leg
auch
los. Lassen. Nee, jetzt erzähl doch. Wir haben es doch jetzt eingeleitet. Jetzt bring's in den Raum.
Nee, alles gut. Ich will es auch gar nicht kleinreden. Nee, ich weiß nicht. Es gibt sehr viele Serien, alle natürlich aus den USA, die das sehr gut behandeln, so finde ich, oder die das sehr gut zusammenbringen. Ich mag Dave sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Das ist die Serie von Lil Dicky.
Mhm. Kann ich euch nur empfehlen. Habe ich noch nicht gesehen. Ist gut, ja.
Das ist wirklich ziemlich, ziemlich gut, ja. Ich war auch erst überrascht, weil ich bin jetzt auch nicht der größte Lil Dicky-Fan. Ist schon ein krasser Rapper, aber ist mir auch oft zu drüber und
zu Dicky.
Zu Dicky irgendwie, ja. Die Serie ist besser als seine Mucke, finde ich. Und Atlanta natürlich. Mhm. Und ich möchte einfach mal in den Raum stellen, dass es Zeit wird für Deutschland, dass man sowas macht. Mit mir natürlich. Und Jesse.
Und das ist, Digga, die Geschichte wäre so krass langweilig. Stell dir das mal vor. Das ist einfach ja, das so stimmt. Also ich frage mich immer, ich glaube nämlich, also weil ich meine, es gab ja jetzt so Serien, wo das thematisiert wurde, aber ich frage mich, wie interessant soll es werden? Also weil so dieses amerikanische Format,
ja,
wo das irgendwie auch immer so eine sozialpolitische Komponente noch groß hat und so, das ist in Deutschland, klar, hat das auch teilweise so diese Komponente, aber die ist halt doch wesentlich flacher und schwerer zu erzählen, glaube ich einfach, also schwerer unterhaltsam zu erzählen.
Ja, das ist ja ein bisschen so, glaube ich, die Krux generell, also so, dass halt Rap und diese ganze Kultur dahinter, beziehungsweise ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich in Deutschland nicht so wirklich die Kultur dahinter, und ich rede jetzt nicht mal von Hip-Hop-Kultur mit den vier Elementen, sondern so einfach so einem wirklichen Background dafür und so einem Verständnis, ja, immer noch in der breiten Gesellschaft so. Das ist immer noch wie sowas Fremdes betrachtet wird, auf das man auch irgendwie immer noch ein bisschen runterguckt.
Mhm.
Das ist so ein bisschen, das merke ich jetzt auch wirklich wieder, jetzt denke ich eigentlich jedes Mal, wenn ich ein Album draußen habe, weil ich bin ja auch so ein Grenzgänger, so, oder ich, zum Beispiel, ich werde ganz oft, das bringt mich jetzt ein bisschen von diesem Thema ab, aber ich finde es eigentlich ein interessantes Thema, ich werde ganz oft so, sagen wir mal so, in so richtigen, also sowas wie Deutschlandfunk oder so, wo ich da total froh bin, dass ich stattfinde. Aber da bin ich dann ganz oft so der Gegenentwurf. Er ist zwar Rapper, aber er ist klug, ja, ja, und redet nicht über, ja, ja, Frauen und Autos. Und ja, ich finde es immer noch so super befremdlich. Und dann erwische ich mich dann doch immer wieder in der Situation oder finde mich in der Situation wieder, wie ich irgendwie Hip-Hop verteidigen muss nach all den Jahren, weil ich es dann doch wieder zu dumm beschrieben finde so. Und auf der anderen Seite will ich Hip-Hop eigentlich in Deutschland auch gar nicht verteidigen, weil ich selber meine Probleme damit habe, aber das ist so...
Ja, aber man will ja gar nicht der Gegenentwurf sein, das ist ja der Punkt.
Nee, ich will gar nicht der Gegenentwurf sein, Rap, sondern das... Genau, wir machen einfach, ja, Rap und man ist, wie man ist, und ich glaube, das ist das, was immer noch nicht verstanden wurde, dass es so viel mehr ist als nur, ja, so ein zweidimensionales Bild, so.
Ja.
Ja.
Aber hast du in irgendeiner Serie oder in irgendeinem Film schon mal einen Rapper gespielt?
Nee, ich habe das, natürlich nicht. Also ich habe das angeboten bekommen in sehr, sehr cringigen deutschen Fernsehformaten und habe das immer abgelehnt, weil ich dachte, das ist auf jeden Fall karriereschädigend.
Ja, ja, safe.
So, also ich rede hier von so Soko Stuttgart und... Ey, ohne Witz, ich habe mal ein Buch bekommen, Soko Stuttgart, für so eine Episodenhauptrolle, für so einen Rapper. Es war alles so absurd lächerlich und so eineinhalb Jahre später habe ich extra nochmal gegoogelt und habe mir die Folge angeguckt und das ist halt ein kompletter Unfall, sowas. Aber das ist ja das Problem. Also das meine ich ja, dass eigentlich ja sozusagen, es gibt ja mittlerweile gute deutsche Serien. Ich glaube, darauf, ja, kann man sich ja einigen so. Es hat lange gedauert, aber mittlerweile werden die ja gemacht. Und es gibt irgendwie 40 Jahre deutschen Rap, grob aufgerundet, wenn wir Rappers Deutsch als Geburtsstunde zählen lassen. Also eigentlich wäre es an der Zeit, das mal so zu verbinden, dass es eben nicht ein kompletter Unfall ist.
Ja, ist echt die Frage. Ich habe neulich mit einem befreundeten Drehbuchautor gesprochen, den ich ziemlich gut finde so. Und habe ihn gefragt, warum so viel Trash in Deutschland produziert wird für, also egal ob Serien oder Film. Und warum es auch immer kacke aussieht. Also selbst wenn die die Handlung gut ist oder so, dass irgendwas ist immer kacke. So, also so wirklich so, dass man sagt, boah, das stört richtig beim Gucken. Und er meinte einfach, dass halt dadurch, dass die Öffentlich-Rechtlichen so viel produziert haben oder auch immer noch produzieren, dass halt so ganz viel alte Schule und ja, so Hochschullehre von vor 20 Jahren da praktisch noch drin steckt. Und dann denke ich halt auch gleichzeitig, okay, wenn das sozusagen der Großteil der Menschen ist, die daran arbeiten, die wenigsten davon werden wahrscheinlich außerhalb ihrer Bubble irgendwie einen Einblick in diese Rap-Kultur oder in diese Hip-Hop-Kultur mal gehabt haben. Deswegen muss es wahrscheinlich dann irgendwie rüberschwappen oder es muss halt wirklich so ein Mainstream, eine Mainstream-Kultur sein wie in den USA, wo sich das einfach nahtlos verbindet.
Ist That Almost Fly ein gutes Beispiel?
Da bin ich natürlich jetzt auch nicht objektiv. Die Frage kann ich ja nur zurückgeben an dich.
Nee. Du bist natürlich objektiv, weil du nicht nur 100% alleine Entscheidungsgeber von dem gewesen bist, was stattgefunden hat, aber mit in dem Prozess gewesen bist, wie es dann am Ende veröffentlicht wurde. Und ich finde, das ist ja schon mal Stufe weiter, als wir früher waren, wo die Leute von außen immer gefragt haben, ey, willst du nicht der Rapper im Tatort sein?
Auf jeden Fall. Nee, also ich finde es, man kann das nicht vergleichen mit dem, was ich vorhin meinte, wo ich irgendwie die Anfrage bekommen habe, einen Rapper zu spielen und es war einfach komplett von vorne bis hinten komplett peinliche Cringe-Aktion. Ich habe dann damals auch nochmal kurz zurück von dieser Soko-Folge die Autoren, weil das waren zwei Dudes, gegoogelt und das waren halt irgendwie so über 60-jährige Leute, die irgendwo in der Nordsee wohnen. Das war halt von Anfang an klar, dass die so nur so ein Klischee-Quatsch schreiben werden. Und ich finde Almost Fly auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. So, man hat aber da schon auch gemerkt, da kann ich jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass es sowas in Deutschland noch nie gab und dass es auch eine Serie, in der Musik so eine große Rolle spielt, noch nie gab. Und dass da, glaube ich, teilweise sogar technisch gar nicht gewusst, also da wussten teilweise Beteiligte technisch gar nicht, wie man das umsetzt. Und ich habe auch das Gefühl, also ich sag mal so, sind zwei komplett getrennte Branchen in Deutschland. Ne? Also so, es gibt die Film- und Fernsehbranche, es gibt die Musikbranche, die haben miteinander nichts zu tun. Und ich finde immer, wenn ich in die USA gucke, habe ich immer das Gefühl, da gibt's das Showbusiness. Ja, deswegen genau. Spielen auch, genau, da gibt's das Showbusiness so und das ist ganz normal, dass Stand-Up-Comedians, wenn die super erfolgreich sind, auch drehen, Filme drehen, Serien drehen. Das ist irgendwie fast wie ein Job und es geht fast so mit, fast so weit, würde ich schon sagen, mit Rappern und MusikerInnen und so. Das geht zurück bis in die 50s so. Elvis war ein Superstar als Elvis, dann hat er halt Filme gedreht so und ob die jetzt alle geil waren, sei mal dahingestellt. Und das hatte ich schon so das Gefühl, also zum Beispiel Almost Fly, ne? Eine der weiblichen Hauptrollen bei Almost Fly ist Paula Hartmann. Und ich war da jetzt nicht so sehr im Prozess mit drin, dass ich dafür meine Hand ins Feuer legen könnte, dass das stimmt, aber ich hatte das Gefühl, dass die Produktionsfirma eigentlich gar nicht wusste, wen sie da haben. Also, dass sie so einen upcoming Star haben, der irgendwie in der Hip-Hop-Szene stattfindet und ein Teil davon ist, der einfach eine der Hauptrollen spielt, weil sie haben das nicht benutzt. Also sie haben das nicht beworben so. Und ich glaube, sie haben es gar nicht gecheckt. Und das meine ich halt, das hat miteinander gar nichts zu tun so. Und sie haben auch nicht gecheckt, dass mich Leute kennen. Also so, sie haben es nicht benutzt auf jeden Fall. Ich glaube, sie haben das nicht auf dem Schirm gehabt. Und das finde ich, wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, ein Showbusiness gibt's hier nicht so wirklich.
Ja. Das ist übrigens ein Feedback, das ich wunderbar hier mit ranhängen kann, dass wir rund um diese Serie was gemacht haben und auch mit The Ambition, der Hip-Hop-Agentur, da dann auch viel im Kontakt waren, die dann auf der einen Seite da geholfen haben. Es auf der anderen Seite aber auch Agenturen gab, die damit zusammengearbeitet haben, die genau das auch nicht benutzt haben. Und wir halt uns immer gefragt haben, okay, das ist jetzt der eine Strang, und über den wir, aber warum gibt es PR-seitig nicht einfach diesen obvious Punkt? Um es alles zu benutzen, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu transportieren. Hat nicht stattgefunden. Und ich bin mir ziemlich sicher, und deswegen nehme ich, was ihn sagst, wenn du was zu sagen möchtest, aber dass du bestimmt in dieser Serie genug Dinge findest, die du nicht cool findest und weswegen du die Serie vielleicht nicht geil findest. Ich glaube aber, dass sie insgesamt als unheimlich wichtiges Element funktioniert, weil dadurch eine Akzeptanz auch bei Leuten stattfindet, die halt anders mit Hip-Hop sozialisiert wurden, als es vielleicht in der Breite heute der Fall ist, und so dann den nächsten Schritt vorbereiten können. So, genau wie so, wie vier Blocks dafür zu führt, dass es dann die Möglichkeit gibt, andere Geschichten und mehr von for us, by us, mit Menschen, die wissen, wie die Codes sind, wie die funktionieren, warum das, was die Sprache ist, das alles in diese Serien und Filme mit zu transportieren. Denn das ist ein Weg, den braucht man. Und da ist natürlich die USA kulturell ganz anders aufgestellt, deswegen funktioniert es da ganz anders. Also Atlanta, da brauchst du ja theoretisch nur die Stadt abzufilmen. Dann hast du ja schon mehr Vibe da drin, als wenn du Dortmund abfilmst.
Dortmund hat einen gewissen Vibe, aber den will man vielleicht nicht abfilmen. Ja.
Ja, genau.
Ja, deswegen ist der Vergleich halt auch, der ist natürlich auch ein bisschen, also der wird immer hinken und der ist so ein bisschen leidig, aber trotzdem, also ich finde es schon faszinierend, eine Erkenntnis, dass es jetzt so lange schon Rap in Deutschland gibt und dass ich schon immer noch das Gefühl habe, es gibt so Leute, die verstehen, was es ist. Es werden auch immer mehr. Es ist Mainstream-Kultur, so, das ist keine Frage. Aber irgendwie so der normale Allmann hat eigentlich immer noch gar keine Ahnung, sind super die Vorurteile und immer noch so einen komischen, ich würde sagen, so einen komischen Blick von oben herab darauf. So. Und das zieht sich total durch ganz viele Bereiche. So.
Werden wir noch ein bisschen brauchen, das ist klar.
Ja.
Also, ja, dann mach doch mal. Mach doch mal.
Ja, da bin, also ehrlicherweise, ich bin da auch immer mal wieder mit Menschen in Gesprächen und freue mich darüber, dass auch da ich merke, dass auch bei Produktionsfirmen so, auch in der Markenwelt, dass überall so das Verständnis darauf immer größer wird, Leuten zuzuhören, die vielleicht wissen, wovon sie reden. Und ich hoffe darauf, dass das in Zukunft noch ein bisschen besser wird. So. Mal gucken, was daraus am Ende entsteht. Ich glaube, wir sind relativ gut. Was wir hier auf jeden Fall immer machen, ist unsere Playlist bewerben, in der wir auch Künstlern wie euch den Raum geben, um kurz mal zu zeigen, was ihr da macht. Und wir damit versuchen, die Breite darzustellen, die in Deutschrap anno 2023 möglich ist. A Playlist heißt Thank Backs, when it's Friday. Jede Woche darf ich mir drei Songs auswählen. Und weil wir ja ein bisschen vorproduzieren, erzählt euch Yannick jetzt, welche drei Songs ich mir ausgewählt habe.
Auch diese Woche hast du dir wieder drei Songs aus unserer Playlist Thank Backs, when it's Friday gepickt. Alle wichtigen Deutschrap-Releases zusammen in einer Liste. Wieder eine sehr, sehr bunte Mischung, so wie jede Woche. Und auch dieses Mal leider wieder ohne Tippspiel aus der Redaktion. Aufgrund dieser besonderen Aufnahmesituation jetzt über Pfingsten. Aber das lassen wir echt ein bisschen schleifen. Da müssen wir mal mehr Zug reinkriegen. Nichtsdestotrotz kommen wir zu deinen Picks, Nico. Song Nummer 1, Apsilon. Wir haben Horoskop stellvertretend in unserer Liste. Das ist aber nicht die einzige Single, die von ihm rausgekommen ist, sondern die komplette Blei-EP ist erschienen und insgesamt überzeugt Apsilon einfach wieder, was seine Texte, was die Inhalte angeht, was den Sound angeht. Also ich bin da echt sehr, sehr großer Fan. Ich habe ihn jetzt auch hier in Hamburg gesehen, auf dem Konzert, auch das sehr, sehr stabil. Ich freue mich einfach immer über alles, was er macht und bin auch weiterhin sehr gespannt, was da in Zukunft noch von ihm kommen wird. Also sehr, sehr stark, sehr, sehr viel frischer Wind in der Szene. Das freut mich einfach, dass er am Start ist. Song Nummer 2, den du dir ausgesucht hast, ist Antifuchs mit ihrer Single 1999. Ähnlich wie bei den Haftbefehl-Songs, ein sehr, sehr persönlicher Track. Der Beat, wie sie rappt, alles sehr laid back und ruhig, aber dafür umso inhaltsstärker. Es geht ganz viel um ihre Vergangenheit, ihr Aufwachsen mit ihren Eltern, die Probleme, die Struggles, was sie alles so in ihrer Kindheit und Jugend erlebt hat. Also ein ja absolut starker Track, hört da unbedingt rein. Hört auch wirklich zu. Ja, sehr, sehr gutes Release. Und Song Nummer 3, eigentlich so ein bisschen der No-Brainer in der Runde, würde ich sagen, bei dir, Nico. Shogun und Audio 88, beides Artists, die du sehr, sehr feierst. Und Vögel heißt der gemeinsame Track, den wir bei uns in der Playlist haben. Und wer ein bisschen aufgepasst hat, weiß, dass du ja zuletzt in Minden warst und dich mit Shogun getroffen hast zum großen Interview. Also seid auf jeden Fall gespannt, das wird demnächst bei uns auf dem Kanal erscheinen. Auch wieder ein sehr, sehr gutes Ding geworden. Ja, bleibt gespannt, guckt rein und hört auch nächste Woche wieder rein in unsere Playlist Thank Backs, when it's Friday.
Und es geht hier immer nicht nur um diese Playlist, sondern es geht auch um Classics, die alle mitbringen. Und ihr beide habt auch ein Classic mitgebracht. Jessin, fangen wir mal an. Welchen Classic hast du mitgebracht?
Ich habe das Album Geteiltes Leid 1, also es hieß einfach nur damals Geteiltes Leid, aber der erste Teil der Trilogie von Moses Pelham mitgebracht. ich musste selber nochmal nachgucken, wann es rausgekommen ist. Es war 98. Das heißt, ich war 13 Jahre alt. Und ich war schon Rödelheim-Hartreim-Projekt-Fan vorher. Und dann kam dieses Album. Und ich war damals echt so, dass ich irgendwie immer in CD-Laden gerannt bin. Ich weiß nicht mehr, ob es damals auch schon der Freitag war, wo die neuen Platten rausgekommen sind, aber ich glaube schon. Und weil es halt ja kein Internet gab oder so, oder zumindest, also es gab Internet, aber es war jetzt nicht besonders informativ und aktuell. Das heißt, ich musste dann einfach in den CD-Laden und dann gucken, ob irgendwas rausgekommen ist, was mich interessiert. Und dann gab es dieses Album und vorher, glaube ich, ein Video oder so. Und das Album hat mich tatsächlich einfach, ich weiß nicht, ich würde sagen, 2 Jahre lang täglich begleitet. Ich habe das echt wie bescheuert hoch und runter gehört. Ich kann es immer noch auswendig und ich liebe es auch immer noch und ich kriege auch immer noch Gänsehaut bei einigen Songs. Und ich glaube, das hat einfach so nachhaltig für mich, für meine Texte am meisten geprägt oder hat mich am meisten geprägt, was mein Schreiben angeht. Ja, und das finde ich einfach immer noch eins der besten deutschen Rap-Alben und für mich wahrscheinlich das Wichtigste.
Ich habe es gerade mal gegoogelt, es ist an einem Montag rausgekommen.
Ah ja, siehst du, dann war das früher noch nicht der Freitag.
Oder Moses hat einfach damals schon
das kann auch sein, dass er seinen eigenen Weg gegangen ist. Ja.
Es ist ja auch in der Zeit gekommen, wo er, glaube ich, noch ein bisschen mit dem Gesamtwelt da draußen ein bisschen im Clinch lag. Und ich glaube auch diese ganze Albumtrilogie ja auch so, ich habe fast das Gefühl, so ein bisschen von dem dann doch harten Gesamtbild des Frankfurter und dem jungen, harten, wilden Frankfurter Moses zu dem heute so unheimlich irgendwie... Jedes Mal, wenn ich ihn treffe, habe ich das Gefühl, herzlich einnehmenden und auch unheimlich liebevollen Moses gemacht hat, obwohl er immer noch der gleiche Typ ist, der mit dem Lächeln dir ins Gesicht sagen kann, aber fick nicht mit uns in Frankfurt und mach nicht so, dann lebe ich dich auseinander. Das ist stark. Hast du einen Lieblingssong von dem Album?
Ja, wahrscheinlich ist es Schnaps für alle.
Ja.
Ja, genau. So ein Pianostück, was für mich auch damals neu war. Gab zwar bei Rödelheim Hartreim Projekt auch schon so Dinger mit hauptsächlich Piano, ich glaube dann ohne Drums, aber trotzdem härter produziert und das war einfach nur so ein weiches Piano-Solo mit ein bisschen Background-Gesang und er hat auch, glaube ich, ohne Doppels wahrscheinlich sogar super trocken darüber gerappt und also das hat mich damals komplett umgehauen, der Song, und ich finde den auch immer noch großartig.
Ja, schöne Wahl, ey, sehr, sehr schön. Mein lieber Fatoni, was ist dein Classic?
Ich habe quasi als kompletten Gegenentwurf dazu, aber dann auch wieder doch nicht, weil es ist aus einer sehr ähnlichen Zeit und es ist auch Deutschrap und ich bin damit komplett aufgewachsen. Und es hat für mich vielleicht eine ähnlich wichtige Position in meiner Biografie und ja, als Einfluss auf mich wie Moses für Jessin. Und zwar ist es Freundeskreis mit dem Album Esperanto. Aus dem Jahr 1999. Ich kann das auch definitiv auswendig mitrappen und habe sehr, 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 sehr viel gehört zu der Zeit. Und für mich schließt sich ein Kreis irgendwie, weil ich Max Herre jetzt auf dem Album habe und weil ich davon so sehr geprägt war, dass ich, glaube ich, eine Weile so versucht habe, so zu klingen. Es war jetzt nicht, Max war jetzt nicht der Einzige. Es gab auch so eine krasse Sammy-Deluxe-Phase bei mir. Aber als ich, glaube ich, die ersten Rap-Jahre, hat man das sehr gehört. Und ich habe versucht zu rappen wie meine Vorbilder. Und musste mich dann später davon irgendwie distanzieren und damit brechen. Und gab dann auch eine Zeit, in der ich... genau die Leute, die mich eigentlich so geprägt hatten, irgendwie so wack fand, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, mich emanzipieren wollte von meinen alten Vorbildern. Bis ich dann wieder der Kreis sich geschlossen hat und ich irgendwann gecheckt habe, über die Jahre, als ich dann nämlich nicht mehr so klein wie die, sondern einen eigenen Style gefunden hatte, dass die mich eben zu Recht so krass geprägt haben und dass ich es immer noch feiern kann. Also wenn ich Esperanto höre, ich finde es ein komplettes Album, also ein perfektes Album, kein Skipper drauf, nur gute Songs und ja, deswegen habe ich es mitgebracht Und weil ich es auch ein bisschen spannend fand, weil es halt eben aus dieser, weil wir irgendwie, ich weiß gar nicht, Jessen, ob wir der gleiche Jahrgang sind. Ich glaube nicht. Aber fast.
85.
Ich bin 84, Dezember 84.
Ich bin Januar 85, also praktisch der gleiche Jahrgang.
Ja. Fast der gleiche Jahrgang, ja. Weil wir, glaube ich, dann doch mit relativ unterschiedlicher Deutschrap-Mucke aufgewachsen sind und wahrscheinlich die erste Generation an Deutschrappern sind, die mit Deutschrap aufgewachsen ist. So, die über uns sind nicht mit Deutschrap aufgewachsen, konnten die ja nicht, gar nicht wirklich.
Stimmt.
Ja.
Ich bin ein Tick darüber. Auch.
Bist du mit Deutschrap aufgewachsen?
Seit so 91, 92.
Wie alt warst du da?
14, 15.
Aber das war ja wacker Deutschrap, das war ja unhörbar.
die Grüße schicke ich an den
Dance. Ja, aber das, da ist was dran. Das, ist kein das war kein Rap.
Also ich muss schon sagen, ich finde wirklich, ab 96 ist Deutschrap retrospektiv hörbar. Ich glaube, damals hat sich das bestimmt anders angefühlt, wenn man da dabei war. Aber ich finde,
Sei mal hundertprozentig sicher. Sei mal hundertprozentig sicher. Das erste Beginneralbum, ein Meisterwerk. So.
Es ist auch, ich respektiere das auch und finde es auch geil. Ich habe das dann später auch nachgehört, aber geht es euch nicht auch so? Also zum Beispiel Dichter in Stuttgart von Massive Töne ist irgendwie immer noch geschriener, Teenager-mäßige, genau, unhörbare Musik. Und dann ab Kopfnicker wurde das so Rap-Musik mit geilen Beats und irgendwie deutscher Sprache mit Flow zum ersten Mal gefühlt irgendwie. Deswegen, ich finde alles vor 96 ist eher sowas, das liegt so im Museum und ich habe Respekt davor.
Okay, ich freue mich auf dein nächstes Treffen mit Moses.
Aber der hat auch, also ich glaube, 94 war das erste RHP-Album. Also das ist jetzt nicht so weit von der Grenze entfernt.
Ja, das geht.
Ja, das stimmt auch wieder.
Aber das erste Fantastische Vier-Album ist so weit weg, ne?
Hast du das schon gepumpt? War das geil? Das erste von der Vier?
Digga, das war halt das erste. Das war quasi.
Gewinnt?
Jetzt geht's ab, noch davor. Es gibt ja, halt das. Titel. Und auf der anderen Seite gibt's dann halt so Advanced Chemistry, Fremd im eigenen Land. Und irgendwo auf dem Weg dazwischen tauchen ab und zu mal überall so Speerspitzen auf und du kriegst irgendwas davon mit und dann kommt der Blitzmob-Sampler und sowas und alte Schule-Sampler und alles Mögliche.
Es rappelt im Karton, war auch.
Na, aber auch ich würde auf jeden Fall mich nach wie vor bei deinem Bombardement der schlechten Laune auf Rap 4 96 auf jeden Fall schützend über den einen oder anderen Song aus dieser Zeit werfen wollen.
Ja, okay, dann einfach doch nicht Nerd genug. Es ist ja auch immer dann, die eigene Jugend dominiert ja auch.
Genau, und ihr beiden steht ja auch genau dafür, für das jetzt hier. Wir haben auch einen Classic, der kam ein paar Jahre später raus.
Genau, 2008 kam der raus. Das dritte Soloalbum von Sido haben wir diese Woche dabei. Ich und meine Maske. Ist auf Platz 1 gechartet, nachhinein auch noch mit Platin ausgezeichnet. Und Singles Herz, Strip für mich kamen so mit die größten Dinger da drauf. Das auf jeden Fall immer in dieser Kategorie so ein bisschen das Ding. Aber das auf jeden Fall ein Classic, mit dem ich tatsächlich dann so ein bisschen aufgewachsen bin. Auf jeden Fall viel gehört habe, wo ich Fan war früher. Ein sehr, sehr starkes Sido-Album. Ein bisschen die Symbiose aus den beiden Alben, die er davor gemacht hat.
Wann kam das?
Aber ja, ich find's stark. Also ich habe ewig nicht mehr reingehört in das Ding. Aber ich weiß, damals lief es bei mir auf dem MP3-Player hoch und runter.
Wann kam das raus?
2008 ist das rausgekommen. Okay.
Was hier halt so spannend ist, ist ehrlicherweise, dass dieses Maske-Phänomen ja jahrelang an vielen Stellen rein und raus gearbeitet wurde. Und ich glaube, das hier ja damit losging, ne? dass man mit der Maske ein bisschen mehr gespielt hat, als dass sie ihn versteckt hat. Mhm. Ich habe nicht viele Erinnerungen daran. Außer, und das finde ich halt ziemlich geil daran, dass mit diesem Pack schlägt sich Song featuring Azad quasi Beef von irgendwann vorher von den Hip-Hop Open geklärt wurde und ich diesen Pack schlägt sich, Pack verträgt sich bis heute im Kopf habe, wenn ich mit Leuten mich über gewisse, sagen wir es vorsichtig, Diskrepanzen im Deutschrap unterhalte, um Leuten, die keine Ahnung davon haben, zu erklären, wie es funktioniert, um es mit Schlagbegriffen zu machen. Und eigentlich auch eine sehr schöne Geschichte, die zumindest mich auf jeden Fall mit dem Ding verbindet. Und Peilermann und Flo als Comic-Kram da drin, aber das muss man sich anhören. Und ich weiß nicht.
Skizze, ne?
Ja, genau. Mhm. Ich weiß nicht, ob es so gut gealtert ist, wie ich es wieder im Kopf habe, dass es damals lustig war. Deswegen habe ich mir das nicht angeguckt. Ich habe nicht drauf geklickt, habe ich mir nicht getraut, ehrlicherweise.
Naja, ich muss sagen, die habe ich früher schon immer geskippt, weil ich damals so ein bisschen zu jung war, um sie zu checken. Und dann habe ich sie erst ein bisschen später gepeilt und jetzt halt, wie gesagt, ewig nicht mehr reingehört. Aber vielleicht nach der Aufnahme hier dann nochmal gegenchecken, ob das 2023 noch funktioniert.
Was ist dein Lieblingssong?
Carmen. So ganz, also finde ich ganz dumm. Irgendwie ist es ja immer so ein bisschen doof, den Song zu nehmen, der, glaube ich, die meisten Streams hat. Aber der war irgendwie, weiß ich nicht. Guck mal, ich war damals, 2008 ist das rausgekommen, da war ich irgendwie 17. Ja, 16, 17. Da war das bei uns irgendwie ein Hit, halt einfach. So, der wurde bei jeder Gelegenheit gehört, wenn man irgendwie die ersten Male so feiern war, vortrinken, sonst was, der lief rauf und runter, immer.
Das ist ganz lustig. Ich guck gerade die Streamingzahlen bei Spotify an. Augen auf. Ist der mit dem Abstand meisten Streams. Direkt dahinter ist Drip für mich, featuring Kitty Cat. Wiederum ein Song,
der ist krass. Das ist ein Classic. Den kann man sich auf jeden Fall nochmal reinziehen. Hey. Das ist ein Classic. Den habe ich tatsächlich vor kurzem, also in der Albumproduktionsphase, noch ein paar Mal hören müssen. Nicht auf meinen Wunsch, aber ja.
Wieso musstest du den hören? Ich will die Geschichte wissen.
Ja, irgendwer war im Studio. Ich kann nicht mehr genau sagen, wer, und meinte, das ist das Krasseste, was im Deutschrap geht. Da ging es so um dieses, dass man sich battelt darin, ob man noch größeres
Cringe-Lied hat.
Ja, so ein. Der Song ist einfach, also heute würde man dafür gecancelt werden, glaube ich.
Ja, ja. Ja, war halt auch, waren die Nullerjahre und Agro Berlin, ne?
2008.
Ja, die haben einiges gemacht, wofür man heute.
Obwohl ich ziemlich sicher bin, dass Kitty Cat nicht allein durch solche Songs, aber dadurch ja auch heute noch eine Rolle bei der neuen Generation an Female Rap hat, die und sie dadurch früher in der Jugend geprägt wurden.
Oder verwechsel ich den gerade mit diese, ist der mit Tony D?
Nee, mit Kitty Cat.
Nee, du meinst, pass auf, es gibt einen Song tatsächlich, an den musste ich nämlich auch gerade denken, mit Tony D und Kitty Cat.
Ja, das ist aber
ich
auch
glaube, mit Sido, er oder? Heißt. Ich glaube, der heißt Ich will ficken.
Ja, exakt, der ist es. Sorry, es war nicht Strip für mich, sondern Ich will ficken. Sorry.
Ja, den habe ich auch nie vergessen, obwohl ich den echt seit dieser Zeit nicht mehr gehört habe. Der ist auf jeden Fall krass, ja. Den will ich aber auch nicht mehr hören.
Ich suche ihn, ich will es nicht, ich will es nicht hören.
Ich will ihn nicht hören.
Ich will mir die gute Runde hier nicht kaputt machen. Aber das war sie, ey. Jungs, vielen, vielen Dank. Danke für
Sehr Tony. Gerne.
Vielen Danke, Dank für die Einladung. Gut, dass wir das nochmal geklärt haben, welcher Song das war am Ende.
Ja, genau. Ja,
sehr gut. Danke für die Einladung.
Ja, war ein großes Fest. Und ihr habt zwei Alben, die jetzt schon draußen sind. Die Charterfolge wurden schon announced. Ihr wisst damit auch, wer das Release Battle,
wer der bessere Musiker
ist, zwischen allen gewonnen hat und damit die Challenges für die nächste Promophase entscheiden kann von dem anderen. Wenn ihr wissen wollt, was das bedeutet, abonniert die Newsletter von Fatoni, der den jetzt startet, und von Jessin, der wahrscheinlich mit 15 Jahren Mitgliedschaft bei die goldene Mitgliedschaft bei seinem Newsletter-Anbieter kriegt. Irgendwie sowas. Ne? Ja, genau. Wie auch immer, das war der Backspin Stammtisch, powered by O2. Bis nächste Woche. Tschüss.
Peace.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.